Guten Morgen. Auch von mir zu diesem schönen Sonntag. Wir wollen uns weiter beschäftigen mit dem Vater. Gott, dem Vater. Und da haben wir eine Reihe, die so ein bisschen sehr stark unterbrochen war in letzter Zeit. Wollen uns aber da nochmal ranmachen an das Thema und diese Reihe auch nochmal ein bisschen intensivieren. Und Ziel soll sein, dass wir alle ein Stück mehr ein geheiltes Vaterbild haben. Unser Problem ist, wenn wir zu Gott, dem Vater, beten oder an ihn denken nur, dann ist da viel im Hinterkopf. Was wir unter Vater verstehen, hängt vielleicht auch davon ab, wie wir unseren Vater erlebt haben oder nicht erlebt haben. Ganz viele verschiedene Dinge. Und die beeinflussen uns. Und Ziel ist es ja, dass wir den, der Vater aller Vater ist, Väter ist, der Vater aller Vaterschaft, der das erfunden hat, dass wir den besser kennenlernen und uns nicht Dinge daran hindern, weil wir ihn falsch verstehen. Und ich habe dann einen Text, bin ich drüber gestolpert, von dem hätte ich nie gedacht, dass da was drinsteht über den Vater, und zwar die Bergpredigt. Also wenn es, dachte ich, in dem Neuen Testament irgend so was wie einen Maßnahmenkatalog gibt, also so tu, und dann funktioniert's, dann dachte ich mir, ist das doch die Bergpredigt. Da ist doch wenig drin von Beziehung zu Gott. Ja, so kann man sich täuschen. Da merkt ihr schon, da bin ich so im Irrtum aufgesessen. Und ich habe mir dann die Bergpredigt, oder bin da drüber gefallen, gerade über ein Kapitel, das Kapitel 6, und will mal nur vorab noch verdeutlichen. Im Neuen Testament kommt das Wort Vater 280 Mal vor. Mit dem Computer kann man das ja schön zählen. Ja? Da ist aber auch der Vater drin, wie ein Sohn geht zu seinem Vater oder die Söhne des Zebedäus, also die Jünger, die ersten Jünger Jesus saßen und verließen ihren Vater. Der ist da alles mit drin, also wo nicht Gott gemeint ist. Der Matthäus spricht in seinem Evangelium 45 Mal vom Vater. Ist auch alles Mögliche drin. Also nicht nur Gott Vater, sondern auch andere Väter. In der Bergpredigt benutzt Matthäus das Wort 16 Mal. Also über ein Drittel von allem, wie oft der Vater sagt, nutzt das in der Bergpredigt, und da ausschließlich für Vater Gott. Also da sind keine anderen Väter mit drin. Da merkt ihr schon, das ist ein Vaterthema, diese Bergpredigt. Und von diesen 16 Mal wird es 13 Mal im Kapitel 6 verwendet. Also das ist eine der Stellen oder der Kapitel in der Bibel, wo am allermeisten das Wort Vater vorkommt. Ist mir völlig entgangen bisher. Ist doch interessant, gell? Mit wie vielen blinden Flecken wir ausgestattet sind. Aber es ist so gut von Gott, dass er uns da trotzdem erstmal so lässt, wie wir sind, und dann Schritt für Schritt weiterbringt. Und das, was ich euch so gelernt habe, daran möchte ich euch teilhaben lassen. Genau, was dann auch noch auffällt, in der Mitte der Bergpredigt, die besteht aus Kapitel 5, 6 und 7 des Matthäus-Evangelium, ist natürlich 6, ist klar, war jetzt nicht schwer. Aber in der Mitte vom Kapitel 6 steht was? Das Vaterunser. Also das Zentrum der Bergpredigt ist das Vaterunser. Und man merkt schon, aha, da geht es nicht um tu dieses, tu jenes, lass dieses und jenes bleiben und dann funktioniert schon, sondern es ist tatsächlich ein Beziehungsthema. Es geht Jesus im Wesentlichen darum, dass wir tiefer in die Beziehung mit seinem, mit unserem Vater kommen. Dafür ist die Bergpredigt. Und das ist auch ganz interessant. Im Kapitel 5, lass mal so schauen, wo das steht, stehen ja als erstes diese Seligpreise. Also wo Jesus sagt, wie wir glücklich von innen raus werden. Glücklich. Matthew 5. But we read, later we read Matthew 6, 1 to 18. Also in den Seligpreisungen heißt es, glücklich ist wer, zu beneiden ist wer. Und dann kommen lauter Dinge, die gar nichts mit den Umständen zu tun haben, nur mit uns selbst. Also wie wir trotz unglücklicher Umstände glücklich werden. Und dann geht Jesus darauf ein, wie die Juden die Bibel verstehen, und sagt immer, ihr habt gehört. Ja, das ist so eine Mischung, was die Leute gehört haben aus Gesetz Gottes, Tora, und Auslegung der Pharisäer. Und rückt es gerade und sagt, ich aber sage euch, und beschäftigt sich dann mit dem Gesetz. So, und das Er lenkt den Blick, da schon, den Blick der Leute von dieser reinen, was sehe ich äußerlich am anderen oder was tue ich, ja, da wo wir gut tricksen können, uns verstellen können, und das geht es dann auch gleich, hin auf das, was ist eigentlich in meinem Herzen los. Und das Letzte, was er sagt, liebt eure Feinde und begründet es dann damit, weil auch der Vater die liebt, die ihn hassen, und sagt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und dann kommt Kapitel 6. Also Kapitel 5 führt Jesus schon oder Matthäus uns schon auf den Vater hin. Der Vater ist die Ursache für das, dass sich was ändern soll. Der Vater ist das Vorbild, wohin wir uns ändern sollen. Der Vater ist der, um den es geht. Gott, der Vater. Und dann kommt Kapitel 6. Das Vaterkapitel. Und es geht erstmal so los, Vers 1, den hätten wir jetzt vielleicht. Genau, nächstes bitte. Und Jesus sagt, nehmt euch in Acht, wenn ihr Gutes tut, dann tut es nicht öffentlich, nur damit ihr bewundert werdet. In diesem Fall dürft ihr nicht erwarten, von eurem Vater im Himmel belohnt zu werden. Wenn ihr Gutes tut, ist ein bisschen schwierig übersetzt, da heißt es, achtet auf eure Gerechtigkeit. Also auf das, wie ihr glaubt, als fromme, gerechte Juden leben zu müssen, und achtet darauf, dass ihr nicht nur auf eine Außenwirkung abzielt, damit ihr bewundert wird, dass die Leute sagen, ihr seid aber toll. Ja, wenn ihr das tut, dann sehen wir gleich später, dann kriegt er den Lohn, nämlich die Anerkennung und die Bewunderung für den anderen, aber das war's. Mit Gott, dem Vater, hat das nichts zu tun. Und beschäftigt sich dann weiter mit den drei großen Themen, um die es bei der jüdischen Gerechtigkeit, Frömmigkeit geht: dem Almosen geben, also Bedürftige, Hilfsbedürftige unterstützen, dem Beten und dem Fasten. So weit sind wir noch nicht. Ich sag's. Gut. Und damit beschäftigt er sich die nächsten 17 Verse bis Vers 18, und das lesen wir jetzt. Also, Matthew chapter 6 from 1 to 18. Nehmt euch in Acht, wenn ihr Gutes tut, dann tut es nicht öffentlich, nur damit ihr bewundert werdet. In diesem Fall dürft ihr nicht erwarten, von eurem Vater im Himmel belohnt zu werden. Wenn du einem Bedürftigen etwas gibst, posaune es nicht heraus, wie es die Heuchler tun, die in den Synagogen und auf den Straßen mit ihren Wohltaten angeben, nur um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals dafür erhalten werden. Wenn du jemandem etwas gibst, dann sag deiner linken Hand nicht, was deine rechte tut. Gib in aller Stille, und dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, wird dich dafür belohnen. Und nun zum Beten. Wenn ihr betet, seid nicht wie die Heuchler, die mit Vorliebe in aller Öffentlichkeit an den Straßenecken und in den Synagogen beten, wo jeder sie sehen kann. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals erhalten werden. Wenn du betest, geh an einen Ort, wo du allein bist. Schließ die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Plappert nicht vor euch hin, wenn ihr betet, wie es die Menschen tun, die Gott nicht kennen. Sie glauben, dass ihre Gebete erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen. Seid nicht wie sie. Denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. So sollt ihr beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geehrt, dein Reich komme bald, dein Wille erfülle sich hier auf der Erde genauso wie im Himmel. Schenk uns heute unser tägliches Brot, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater euch auch nicht vergeben. Wenn ihr fastet, so tut es nicht öffentlich wie die Heuchler, die blass und nachlässig gekleidet herumgehen, damit die Leute sie für ihr Fasten bewundern. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals dafür erhalten werden. Wenn du fastest, dann kämme deine Haare und wasche dir das Gesicht. Dann wird niemand auf den Gedanken kommen, dass du fastest, außer deinem Vater, der weiß, was du in aller Stille tust. Und dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, wird dich dafür belohnen. Jesus stellt zwei Konzepte gegenüber. Wie gesagt, es geht um die wichtigsten Fragen für einen Jude. Wie lebe ich als Jude? Wie lebe ich meine Beziehung mit Gott? Wie lebe ich, um im Einklang mit Gott zu leben? Almosen geben, beten, fasten. Und er stellt zwei Konzepte gegenüber. Und ich habe es jetzt mal nicht nach Beten, Fasten getrennt, sondern erstmal das eine Konzept, das ist des Heuchlers. Er sagt immer, macht's nicht wie die Heuchler. Ja, betet nicht wie die Heuchler, gebt nicht Almosen wie die Heuchler, fastet nicht wie die Heuchler. Und das beschreibt er dann. Und zuerst mal, was ist ein Heuchler? Das ist eigentlich ein griechisches Wort, Klaus, gell? Der Heuchler ist der Schauspieler mit einer Maske davor. Da kommt es her. Also jemand, der was völlig Falsches vorgibt, als er eigentlich ist. Ist ja beim Schauspieler okay, da weiß man es ja auch. Wir machen das aber oft, um den anderen tatsächlich glauben zu machen, es sei so, obwohl es nicht so ist. Ganz einfaches Beispiel, das ich selber mit mir erlebt habe. Ich bin ja immer wieder mal nach Burghausen eingeladen zum Predigen und fahre da frühmorgens hin und die Straßen sind wunderbar frei. Ja, und mir hat es auch ein bisschen passiert und ich habe richtig mal Gas gegeben. Also so, dass ich jetzt, wenn ich ehrlich bin, auch sagen muss, war wohl nicht an jeder Stelle noch ganz gut. Bernd, geh vom Gas. Komm so 3 Kilometer vor Burghausen an eine Kreuzung, wo es dann ein bisschen mehr Verkehr gibt und denk mir, oh Backe, wenn du so fährst und von denen sieht dich einer, die sich später im Gottesdienst treffen, das kannst du doch nicht bringen. Das ist Heuchelei. Ja, wenn ich den anderen was vorspiele. Die Lösung ist natürlich in dem Fall nicht, dass ich in Zukunft rase, egal wer mir zuschaut, sondern die Lösung ist natürlich, dass ich mich vernünftig verhalte, ja, weil es vernünftig ist und weil Gott es nicht will, dass ich mein Leben da riskiere oder das andere und nicht, weil mir irgendwer zuschaut. Da ist der Knackpunkt. Aber tatsächlich ging ich da nur vom Gas, weil ich befürchtet habe, mir könnten andere zuschauen, die mich auch noch kennen und dann sogar noch predigen hören. Ja, the worst case quasi. Das ist Heuchelei. Und da, ja, also ich bin nicht immer frei davon. Das habe ich ja, glaube ich, jetzt schon beschrieben. Und das können wir ganz gut. Weil wir ja gefallen wollen. Ja. Also, die Heuchler sind die, ich lese euch nochmal vor. Wenn du einem Bedürftigen etwas gibst, so posaune es nicht heraus, wie die Heuchler es tun, die in den Synagogen und auf den Straßen mit ihren Wohltaten angeben, nur um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn. Beim Beten, wenn ihr betet, nicht wie die Heuchler, die mit Vorliebe in aller Öffentlichkeit an den Straßenecken und in den Synagogen beten, wo jeder sie sehen kann. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals erhalten wird. Und wenn ihr fastet, so tut es nicht öffentlich wie die Heuchler, die blass und nachlässig gekleidet herumgehen, damit die Leute sie für ihr Fasten bewundern. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals dafür erhalten werden. Also, die Heuchler tun es vor den Menschen. Sie lassen sogar vor sich her posaunen. Ja? Da geht jemand dann und macht noch Werbung für sie. Das haben wir ganz gern. Sie tun das, was sie tun, um gesehen zu werden, um von den Menschen geehrt zu werden, steht da. Ja? Und sie bekommen dafür einen Lohn, das, was sie gesucht haben, die menschliche Anerkennung. Damit kann man punkten und es geht auch ganz gut unter uns. Mit gewissen Verhaltensweisen kann man punkten, mit anderen nicht so gut. Und ja, wir sollen nichts tun, nur weil wir von den anderen gepunkt werden. Aber wir sollen sie tun deswegen. Und sie kriegen keinen Lohn vom Vater. Gott geht es am Hintern vorbei. Um es mal ganz pauschal salopp zu sagen. Das geht Gott am Hintern vorbei. Das andere Konzept, das nenne ich jetzt mal das des Kindes. weil es ja um den Vater geht. Wenn du jemandem etwas gibst, dann sag deiner linken Hand nicht, was die rechte tut. Gib in aller Stille und dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, da steht, der im Verborgenen sieht, wird dich dafür belohnen. Wenn du betest, geh an den Ort, wo du allein bist, schließ die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater. Auch hier steht immer verborgen, sozusagen gleich nochmal. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, der ins Verborgene sieht, belohnen. Wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Also, die Linke soll nicht wissen, was die Rechte tut. Ich soll mir keine großen Gedanken machen, schon mal selber nicht. Und auch nicht, das natürlich nicht nach außen tragen, groß, wenn ich jemanden unterstütze, was Gutes tue, Geld gebe, ging es beim Almosen. Ich soll hinter verschlossener Tür beten und es geht nicht um Selbstdarstellung bei meinem Fasten. Das bewirkt auch einen Nachteil und das ist das, was wir nicht so gern mögen. Das bewirkt, ich kriege für mein Tun keine menschliche Anerkennung. Von euch wird niemand klatschen, weil er gar nicht weiß, was ich tue. Und das mögen wir, je nach Typ, mehr oder weniger nicht gern. Was wir aber kriegen, ist der Lohn vom Vater im Himmel, weil der Vater im Verborgenen sieht. Der sieht, wie es in uns ausschaut und was ich da tue und wie ich es wirklich meine. Und um das geht es Jesus. Mein früher Chef hat mich mal gefragt, oder hat mal unseren Geschäftsführer gefragt, ob er denn wisse, was auf der Gürtelschnalle der Pfadfinder steht. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Nein. Nee, mehr sein als Schein. Mehr sein als Schein. Mehr sein als Schein. Andersrum. Mehr sein als Schein. Oft sind die Dinge mehr Schein als Sein. Bei uns soll es andersrum sein. Wir sollen mehr sein, als wir scheinen. Das ist im Prinzip was, was Jesus hier uns auch deutlich macht. Ihm geht es um Sein, um das, wie unser Verhältnis zu dem Vater ist. Und nicht um das, wie wir den anderen erscheinen wollen. Was bedeutet das jetzt für mich persönlich? Was kann ich persönlich tun? Und ganz ehrlich, wir können was tun, denn Jesus sagt, habt Acht. Er sagt nicht, Gott wird das alles machen, lehnt euch zurück, ihr müsst nur Gott machen lassen, sondern er sagt, habt Acht. Werdet aktiv und passt auf das, was ihr tut. Und ich glaube, es geht darum, wirklich einen Lebensstil einzuüben. Ich lese immer wieder mal ein Buch von Dallas Willard, da geht es um Jüngerschaft und der leitet das Buch mit einem Gedanken ein, der mich sehr, sehr beschäftigt, über Jahre jetzt schon, der mich auch die ein oder andere Krise bereitet hat, weil er sagt, wir sind oft wie Fans von einem Idol, wie junge Leute, die zum Beispiel einen Fußballer, ja, umschwärmen. Die gehen dann her, um so zu werden wie der, kaufen sich das Trikot mit seiner Rückennummer, müssen genau dieselbe Schuhe anhaben, machen sich dieselbe Frisur an, auf dem Kopf, ja, lassen sich genauso frisieren, stellen sich vor dem Freistoß genauso auf wie der, imitieren den seinen Anlauf, versuchen die Schusstechnik nachzuahmen. Werden die jemals so werden? Was fehlt? Übung, Training, Lebensstil. Ja? Wenn die so werden wie der, dann müssen die mal hinschauen. Wann steht der auf? Wie viel trainiert der? Was ist der? Ja? Auf wen hört der? All die Dinge, die im Verborgenen passieren, die entscheiden am Ende, wer da auf dem Platz steht und nicht, was für ein Trikot der anhat. Und wir machen es manchmal auch so. Zum Beispiel, und die ist gut, ja? Die Bewegung, what will Jesus do? Was würde Jesus jetzt tun? Die Frage ist korrekt und richtig. Nur ist es zu kurz gegriffen, wenn wir erst an dem Punkt ansetzen. Das ist, wie wenn wir uns dasselbe Trikot anziehen wollen, dieselben Bewegungen, dieselben Worte sprechen, aber eigentlich nicht leben wie Jesus. Und Jesus hat so gelebt. Das war sein Lebensstil, ja, im Verborgenen. Immer wieder. Die Beziehung zum Vater war ihm das Wichtigste. Und aus daraus hat er gehandelt. Und da müssen wir Jesus nachfolgen, hinein in dieses Verborgene. Und dann kommt das andere dazu. Und es ist gut, Und da sollten wir auch drüber nachdenken. Aber wenn wir nur immer denken, praktisch auf dem Spielfeld, dann machen wir das, was der macht. Und die anderen 6 Tage in der Woche, 24 Stunden lang, interessiert uns das nicht, wie unser Vorbild lebt, dann werden wir es nie erreichen. Nie. Ja, Klavierspieler. Wenn ich mich so setze wie so ein berühmter Pianist, den Anzug anhab, mir die Frisur wie lang mache, die Schlitzaugen reinoperieren lasse, das wird sich von euch keiner anhören. Wenn ich so hätte werden wollen, dann hätte ich als kleines Kind anfangen müssen, jeden Tag fleißig üben, ja, auf gewisse Dinge verzichten, andere Dinge tun. Und das macht am Ende ein Ergebnis, das verändert uns wirklich. Und nicht das Einüben von ein paar Stereotypen oder ein paar Worten. Und darum geht Jesus, da will er uns hinführen. Das ist das eine. Das zweite, es geht um Erwartungen. Und wir sind so anfällig. Wir sind ein Stück ja so geschaffen, dass wir Anerkennung brauchen. Die braucht jeder von uns. Jeder von uns will geliebt werden. Jeder will anerkannt werden. Wir wollen auch immer ein Stück, ja, das ist so unser Konflikt, dann unsere Freiheit und unsere Unabhängigkeit, aber auch anerkannt werden. Der eine tendiert mehr dahin, der andere dahin. Aber am Ende wollen wir alle auch, dass wir anerkannt sind. Vielleicht nicht von jedem. Manche kommen mit einer kleinen Gruppe von Menschen aus. Manche brauchen das große Publikum, wie auch immer. Aber wenn es nicht irgendwo Menschen gibt oder jemanden gibt, von dem wir wissen, der findet mich okay, der steht zu mir, der kennt mich an, der ist zufrieden mit dem, was ich tue und der liebt mich, dann können wir nicht leben. Da gehen wir ein wie eine Primel. Keiner kann so leben. Und deswegen suchen wir das. Und wir suchen es halt dann an der falschen Stelle. Gelegentlich, ja, weil wir Augenmenschen sind. Das ist mir ja euch sehe ich. Und wenn ihr applaudiert, das tut mir gut. Und wenn ihr sagt hinterher, Mensch, die Predigt war toll, da lebe ich auf. Ja, ist ja auch gar nicht verkehrt. Aber wenn ich es um dessen Willen tue, dann wird es kritisch. Und das ist ganz schnell passiert. Und diese Erwartungen, die sind einfach mal diese offensichtlichen, wie ich es gerade gesagt habe, ja, wo ich den Applaus gleich kriege und wo es so eben ganz bewusst mir auch ist oder leicht bewusst zu machen ist, immer ist es mir nicht bewusst. Und dann gibt es auch noch die Erwartungen, die viel subtiler wirken. Und die haben ganz wesentlich mit unseren Eltern zu tun. Und die können schon 30 Jahre unter der Erde liegen. Das ist immer noch da. Was die als Kind, wir sagen, eingebläut haben. Ja, und zwar jetzt gar nicht nur, was die von dir verlangt haben, immer mit Worten, sondern man weiß dann schon, ja, so muss ich sein, dann haben sie mich lieb und wenn ich das mache, haben sie mich nicht lieb. Und das sitzt ganz tief in uns drin. Wie gesagt, und da spielt es wieder zusammen, damit, dass wir ja hier von einem Vater reden. Das nehmen wir da gerade mit. Gerade Väter haben immer Erwartungen an ihre Söhne und die sind nicht immer gut. Das ist nicht immer das, was Gott für sie will. Nebenbei gesagt, das ist auch unsere Aufgabe als Eltern, unsere Kinder hier rauswachsen zu lassen aus unserer Beziehung zu uns, aus der Beziehung zu uns, rein in eine Beziehung zu Gott, dass an den statt des Vater Bernds immer mehr Gott der Vater tritt. Wenn wir das nicht schaffen, wird es schwierig. Also wenn die Kinder das nicht schaffen. Und wir können sie dabei unterstützen oder auch behindern. Aber auf jeden Fall hat jeder von uns so einen Erwartungskomplex im Hinterkopf, der ihm nicht bewusst ist. Manchmal wissen wir gar nicht, so aufs Erste, warum wir so reagieren oder warum wir bestimmte Dinge unbedingt tun wollen und andere gar nicht. Ja. Und die Dinge blockieren uns oft auch oder treiben uns in die falsche Richtung. Und das Heilmittel dagegen ist das Verborgene. Jesus sagt zu allen drei Themen, Almosen geben, beten, fasten, geh weg von den Leuten. Geh weg von da, wo du Erwartungen erfüllen musst und erfüllen kannst von Menschen. Und geh ins Verborgene, wo nur Gott dich noch sieht. Geh in diese intime Gemeinschaft mit dem Vater. Da wird sich was ändern und da kann sich was ändern. Ja, wo es nur um Gott und mich geht erst einmal. Wo alles gesagt werden darf. Von mir und von Gott. Das fällt uns dann schwieriger. Schwer. Ja? Und wo wir uns gegenseitig ehren. Das ist, habe ich dann auch mal so geschaut, erstaunlich, wie oft Jesus davon spricht, dass er den Vater ehrt. Das ist klar, das verstehen wir, auch wenn es uns schwerfällt, das zu tun, aber wir haben Gott die Ehre zu geben, aber der Vater ihn ehrt. Ja, und dieses im Verborgenen, wie gesagt, da geht es um den Vater, noch ein Gedanke dazu, wie wichtig Jesus das ist. Er sagt an anderer Stelle zu den Leuten, es sollt niemanden Vater nennen. Nee, er sagt, ihr sollt auch nicht, Matthäus 23, 9. Der müsste zu der Seite. Schau mal, blätter mal bitte weiter. Genau, das waren diese Dinge. Noch weiter. Genau, noch. Bitte noch. Und jetzt müsst ihr kommen. Genau. Ah. Und Schmankt. Dieser Vers, genau. Ihr sollt auch nicht jemanden auf der Erde Vater nennen, denn einer ist euer Vater, nämlich der im Himmel. Zum Erwachsenwerden gehört es dazu, dass nicht mehr mein leiblicher Vater den Ton in meinem Leben angibt und diese Größe ist, an der ich mich messe, auf die ich mich beziehe. Das ist für kleine Kinder ganz richtig und normal, dass sie an ihren Eltern sich ja, orientieren, beziehen drauf und auch ein Stück messen und sagen, boah, da will ich hin. Sondern es soll der Vater im Himmel sein. Und der andere bleibt mein Papa, versteht mich nicht falsch, aber er kriegt eine andere Rolle. Und das schaffen wir nur, das passiert nur in diesem Verborgenen. Oder nicht nur, aber da ganz wesentlich. Dass wir uns die Zeit nehmen und mit diesem Vater ihm begegnen. Und die Dinge, die wir tun, zuallererst mit ihm ausmachen. Mir geht es schon so mal, dass ich halt irgendwie was ausdenke, mit euch rede und dann zu Gott gebe und sage, haben wir doch toll gemacht. Das ist nicht der Weg. Kann mal passieren, ist aber nicht der Weg. Und wenn wir uns Jesus anschauen, in der schwersten Stunde, oder er wusste, dass seine schwerste Stunde kommt, nämlich kurz vor der Kreuzigung, da ist er mit seinen Jüngern losgezogen, hat sich drei genommen, hat gesagt, die anderen wartet mal, hat die drei dann wieder hingesetzt und ist nochmal ein Stück abseits gegangen und hat gebetet. Hat Blut und Wasser geschwitzt und gesagt, Vater, was du davor hast mit mir, das gefällt mir gar nicht. Aber wenn es so sein muss, dann muss es halt so sein, ich willige ein. Und das war nicht ein Stoßgebet. Die Bibel beschreibt, dass die Jünger dann zweimal eingeschlafen sind. Ja? Dass Jesus kommt und sagt, hey, was ist los mit euch? Unterstützt mich doch ein bisschen. Wacht doch wenigstens, betet doch wenigstens parallel. Und die schlafen wieder ein. Also das war ein Zeitraum, mehrere Stunden, wo Jesus da wirklich mit Gott, dem Vater, gerungen hat, wie jetzt der Weg weitergeht. Ja, und Jesus hat es was gekostet, sich da durchzuringen und das ist dann ein Satz, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Aber der steht am Ende von ein paar Stunden Gebet, jeweils. Und war kein Stoßgebet mal schnell zwischen Mittagessen und Spazierengehen. Und Jesus hat diese Begegnung mit dem Vater gesucht und gerade da, wo es schwer wurde, gerade da, wo er eigentlich keine Zeit dafür gehabt hat, ne? Gerade da sucht er die Verborgenheit, das intime Gespräch mit dem Papa. Und mich hat das auf eine Idee gebracht. Ihr habt ja alle wahrscheinlich diesen neuen amerikanischen Präsidenten, den Herrn Trump, gesehen und seinen Spruch America first. Und ich habe mir gedacht, ich will aus dem FF leben. Father first. Father first. Ja, das ist doch mal ein Slogan. Ich will wirklich mein Leben aus dem FF gestalten. Father first. Und dann, was uns schwierig fällt, was da wesentlich aber scheinbar bei Jesus dazugehört, denn er erwähnt es immer wieder. Er sagt zu ihnen, nein, ihr werdet keinen Lohn vom himmlischen Vater geben, beim Beten, beim Almosen geben, beim Fasten. Und er sagt zu dem anderen, die das nicht machen wie die Heuchler, sondern wie sich wie Kinder des himmlischen Vaters verhalten. Und ihr werdet von ihm Lohn bekriegen. Und ihr werdet Lohn kriegen beim Fasten, beim Beten und beim Almosen geben. In der Stille wird Gott euch sehen im Verborgenen und er wird euch Lohn geben. Und der passiert natürlich dann auch erstmal in der Stille und im Verborgenen. Was ist das? Das kann mehr sein, wie ich jetzt sage, aber eins ist es ganz sicher. Die Anerkennung vom Vater, darum ging es uns doch. Da versucht uns doch Jesus wegzubringen. Nehmt nicht Ehre von Menschen, nehmt nicht diese Anerkennung, sucht ihr nicht bei Menschen, sondern sucht sie beim Vater. Tut nicht, was ihr tut, damit euch die Menschen applaudieren, sondern sucht den Vater und der wird euch belohnen. Und wir sehen das bei Jesus selbst. 2. Petrus 17, schau mal, ob du das findest, Jürgen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Davon lebt Jesus. Letzte Woche in der Predigt war diese Stelle mit der Samariterin am Brunnen, wo Jesus der Frau begegnet. Und da kommen die Jünger auch zurück und sagen, hey, wie schaut es jetzt aus mit Essen? Und er sagt, ich lebe davon, dass ich den Willen dessen, oder meine Nahrung, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Jesus lebt von dieser Anerkennung, von dem, dass Gott zu ihm sagt, ich hab dich lieb und du gefällst mir. Und das brauchen wir zum Leben. Das brauchen wir wirklich zum Leben. Und das bekommen wir da. Oh ja. 1,17. Entschuldigung, da habe ich den 1. Ja, 17 Kapitel hat Petrus nicht. So lange hat er nicht geschrieben. 2. Petrus 1, 17. Entschuldigung, habe ich da oben, ja. Und Gott will belohnen. Das kommt jetzt ja so komisch vor, gell? Aber Gott will belohnen. Im Kapitel 11 des Hebräerbriefes, Vers 6 steht, jetzt müssen wir eins zurück, Silvia, ohne Glauben, aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, wer sich ihm nahe kommt, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Gott will uns was geben. Er will uns belohnen. Er sucht nach Möglichkeiten, uns Gutes zu tun. Und uns vor allem anzunehmen. Zu sagen, Mensch, ich hab dich lieb. Du gefällst mir. Du kannst was. Du musst dich nicht von Menschen abhängig machen. Und die Bibelstelle habe ich jetzt leider irgendwo... Nee, die kommt noch. Drunter kaut... Ja, da müsst ihr es nochmal langsam zurückblättern. Nochmal bitte. Das. Dieses Anerkennen suchen bei den Menschen ist ein Gift für unser Vertrauen zu Gott. Ja, steht hier. Wie könnt ihr glauben, sagt Jesus zu den Juden, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? Also Jesus sagt, wenn ihr Anerkennung sucht, bei Menschen, dann drückt es im Prinzip nur aus, dass ihr Gott nicht vertraut. Ja? Wie könnt ihr Gott vertrauen, wenn ihr im Endeffekt euch nur von der Meinung der Menschen abhängig macht und wollt, dass die euch ehren und groß halten? Das ist Gift für unser Vertrauensverhältnis zum Vater. Was wir brauchen ist, dass wir diese Ehre beim Vater suchen. Und das ist wirklich nochmal, da geht es nicht nur darum, dass wir Gott die Ehre geben, sondern da geht es auch darum, dass wir unsere Ehre bei Gott suchen. Unsere Anerkennung, unser Angenommensein. Und das passiert, wie gesagt, im Verborgenen. Und da möchte ich am Schluss nochmal an dieses Bild erinnern, das ich mal vor einiger Zeit gehabt habe, wo ein Mann auf einem Felsen steht und wirklich den herantosenden Wellen trotzen kann. Und Gott mir gezeigt hat, in diesem Felsen ist eben ein kleiner Säugling drin, der in Armen liegt. Und es eben nicht so ist, und ja, das glaube ich passt zur heutigen Predigt, nicht so ist, dass der Mann auf dem Felsen dieses Kind beschützt, sondern dieses Kind, das sich geborgen weiß, das sich in Ordnung weiß, das sich geehrt weiß, ernährt den Mann. Der kann da nur stehen, wenn dieses Kind in diesen Armen ruht. Wenn wir nicht wissen, das Kind in uns nicht weiß, dass es vom Vater geliebt ist, dann torkeln wir durch diese Welt. Und es bringt uns nur dazu, dass wir Anerkennung bei Menschen suchen und uns fernsteuern lassen am Ende. Und Dinge tun, die wir nicht so meinen. Und irgendwann kommen uns auch die anderen drauf, dass das alles nur Show ist. Am schnellsten unsere Ehefrauen und Ehemänner. Und noch schneller unsere Kinder. Und das ist gut so. Auf die sollten wir da hören an der Stelle. Ja, und ich möchte euch da nochmal dran erinnern, das Nicht-Sichtbare, auch in unserer Beziehung und in unserem Gemeindeleben, ist viel wichtiger als das Sichtbare. Weil Gott ins Verborgene sieht, unser Herz kennt und hier im Verborgenen an uns arbeitet und uns belohnt, uns aufbaut, uns aufrichtet. Und dazu möchte ich Mut machen. Er ist der Vater aller Vaterschaft. Und er ist gut, er ist der Grundgütige. Das finde ich so ein schönes Wort, das sagen wir heute nicht mehr. Ne? Weil das war mal Grundgütiger. Lasst euch mal das Wort durchmachen. Der Grundgütige, der ist durch und durch gut. Vater im Himmel. Amen.